Nicole, für alle Menschen, die jetzt zuhören und nicht genau wissen, was du machst, hol uns doch mal ganz kurz ab, was machst du als Urologin?
Ja, Urologie ist ein ganz tolles Fach. Ich liebe mein Fach, weil die meisten denken, es ist ein Männerthema und es gehen nur Männer zum Urologen, aber das ist eben gar nicht so, weil Nieren haben auch Frauen, Nierensteine haben auch Frauen, ein Beckenboden haben vor allem Frauen, Vaginalgebären tun auch vor allem die Frauen und da leidet ja der Beckenboden am meisten und die kommen dann mit Themen wie Harninkontinenz und das ist ein Thema des Urologen und natürlich auch ein Urogynäkologe, aber der Urologe ist ja mit der Harninkontinenz beschäftigt, egal welcher Art. Wir haben ganz viele Tumorerkrankungen der Niere, des Harnleiters, der Blase, auch Blase haben Frauen. Wir haben Fehlbildungen, natürlich kommt das männliche Geschlecht dazu, Prostata und Hoden und dadurch auch die Hormone, ne? Auch das ein Thema, aber auch Testosteron haben Frauen. Und es ist ein operatives Fach. Ich habe es gewählt, weil ich gerne operiere und weil wir so vielfältig operieren können. Ne? Wir haben nicht nur eine offene OP, sondern wir können laparoskopisch operieren, mittlerweile mit dem Da Vinci. Wir können transuretral operieren. Wir haben sehr viel diagnostische Mittel. Wir können mit Röntgen viel arbeiten, mit verschiedenen Röntgendiagnostiken arbeiten, Sonografien. Also MRT ist so ein kleines Gebiet, aber sehr, sehr vielfältig. Genau, also Kinder gehören dazu, auch natürlich Erwachsene gehören dazu, logisch Männer und Frauen und auch sehr, und das ist leider, wird das so abgestempelt, die sehr Alten. Ne? Also im Altersheim, im Pflegeheim, die Inkontinenten, sage ich mal, das ist ja ein ganz großes urologisches Thema, was wir aber vermeiden könnten, wenn wir eben ein bisschen Präventivmedizin vorher machen würden und das mehrere eben auch wissen würden, dann glaube ich, lässt sich da viel vermeiden. Und ja, das ist so mein Thema.
Was würdest du sagen, du hast ja jetzt sehr viel so von der Fachrichtung Urologie beschrieben. Was ist so dein typischer Patient oder deine typische Patientin bei dir jetzt in der Praxis?
Ja, ich habe ja meine Kassenzulassung abgegeben. Deswegen hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt. Mhm. Früher war so der klassische urologische Patient, der Vorsorgepatient oder ich habe einen Harnwegsinfekt oder ich habe Schmerzen beim Wasserlassen oder die Männer vor allem, ich habe Beschwerden beim Wasserlassen, ich kann nicht mehr so gut Wasser lassen, ich muss ständig auf Toilette, Drang und so weiter und schmerzende Nieren und dieses Thema. Und jetzt ist es vor allem so die rezidivierenden Harnwegsinfekte, Zweitmeinungen, hormonelle Probleme, weil sie wissen, dass ich eben viel mich mit Hormonen beschäftige und das sehr viel eben reinspielt ins urologische Thema. Aber auch klassisch die Männer mit der Vorsorge, weil sie wissen, sie kriegen eine etwas individuellere Betreuung und ich gucke auch ein bisschen genauer und vielleicht nehme ich mir auch ein bisschen mehr Zeit für den Patienten und das genießen viele. Ja, so.
Wie lange dauert so ein Termin standardmäßig?
Urologisch habe ich mir eine halbe Stunde eingeplant, aber es kann auch länger werden.
Aber jetzt bei dir in der Praxis, ne?
Ja, bei mir in der Praxis.
Wenn jetzt Frauen zuhören und die Frau fragt sich jetzt, gehe ich damit zum Gyn oder gehe ich damit jetzt zum Urologen? Was wäre so eine Faustregel, die man ihr mitgeben könnte?
Also alles, was die harnableitenden Wege betrifft und eben beim Wasserlassen Beschwerden macht oder man auch zum Beispiel als Frau ab einem gewissen Alter etwas unten rauskommen sieht, was für eine Zystozele oder halt eine Beckenbodensenkung spricht, das darf alles zum Urologen. Also gerade Harninkontinenz, Drang, Stress, Misch, beim Husten, Urin verlieren, beim Hupfen, Niesen nach der Geburt, ständige Harnwegsinfekte, also Brennen beim Wasserlassen, Schmerzen in den Nierengegenden, auch fieberhafte Infekte. Die dürfen überall hin, die Harnwegsinfekte auch zum Hausarzt, aber wenn sie das dritte Mal Antibiotika bekommen haben, das fünfte Mal, dann bitte doch mal zum Urologen gehen, dass der mal genauer guckt, warum, weshalb, wieso, weil da kann mehr dahinter stecken. Das ist so mein Thema und ja.
Jetzt hast du ja gerade eben im Vorgespräch erzählt, dass du, ich glaube letzte Woche oder vor ein paar Wochen eine Patientin aus Bonn hattest, die mit Osteoporose kam, mit Wechseljahren, beziehungsweise war, glaube ich, schon in der Postmenopause, hast du, glaube ich, gesagt, 61 oder so war sie. Das wäre ja dann jetzt eigentlich eher was für einen Gyn, oder? Oder wäre das eher was für einen Urologen?
Naja, das ist eher wahrscheinlich für einen Hormonspezialisten. Also das ist jemand, der sich wirklich auch mit Hormonen auskennt, weil bei Osteoporose geht es ja jetzt primär auch, natürlich, ich frage immer, wie es dem Beckenboden geht und ob eine Atrophie da ist, weil eigentlich sollte jede Frau Estriol bekommen für den Beckenboden. Aber das ist ja hier bei der Osteoporose nicht so ganz das Thema, sondern eher, wie kann ich sie hormonell unterstützen? Mhm. Und das ist jetzt weniger mit der Urologie zusammenhängend, sondern eher hormonell.
Also würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, du bist vom Fach her Urologin und nutzt das ganze Wissen, gehst jetzt aber einen deutlich breiteren Weg und unterstützt Leute hormonell in der Menopause, jetzt nicht nur fokussiert auf Urologie, sondern eben auch in anderen Bereichen, korrekt?
Korrekt.
Dann lass uns mal so ein bisschen vielleicht mehr, was ist so der Standardpatient oder die Standardpatientin von der Altersgruppe bei dir?
Ich würde sagen von, tatsächlich, Timo, muss ich jetzt ausholen, ich habe auch viele paar 20-Jährige, die Zyklusbeschwerden haben und denen keiner helfen will oder kann oder wie auch immer, PCOS ist ein ganz großes Thema, PMOS jetzt ja auch viel, die verloren sind, die ihre Insulinresistenz haben und keiner hilft ihnen und die landen dann bei mir, weil sie wissen, okay, die hat der und der schon geholfen und da kann ich vielleicht ein bisschen Hilfe erwarten. Mhm. Ganz viel eigentlich jetzt auch die Jungen, die mit Zyklusbeschwerden, ich habe gar keinen Zyklus mehr, Amenorrhoe oder was kann ich machen oder Kinderwunsch. Aber dann eben auch so perimenopausal, wo die ersten Beschwerden auftreten, Mitte 40, Anfang 40, oh, mein Zyklus ist unregelmäßig oder ich habe wahnsinnig viel Kopfschmerzen immer vor dem Zyklus und Brustspannen und mir geht's nicht gut. 2 Wochen sind super und dann die 2 Wochen ab der 2. Zyklushälfte sind eine Katastrophe. Ich bin ein Zombie, ich kann nicht mehr aufstehen morgens und ich brauche ewig, um in die Pötte zu kommen und ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Ich habe keinen Antrieb mehr, keine Lebensmotivation. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Ich habe überhaupt keinen Bock auf meinen Mann, wenn der hat mit neben mir, muss ich echt schauen, dass ich da nicht zuhöre, weil sonst flippe ich aus. Also meine Kinder nerven mich. Man hat dann, der Mann sagt dann, regt sich oft schon auf und sagt, ich habe einmal ein Pubertier und einmal ein Pubertier mit Führerschein, weil im Prinzip ändert sich nichts, sind beide gleich schlimm. Also, und das ärgert auch viele Frauen, die wollen das ja nicht. Ne? Die merken schon, es geht mir nicht gut, aber sie wissen ja gar nicht, warum, wieso, weshalb, weil wir einfach zu wenig reden und sie zu wenig aufklären, warum sie in diesen Zustand kommen. Und es wird ja bis jetzt so als normal getan. Ne? Wenn die zum Hausarzt gehen, dann sagen die, naja, Blutbild, großes Blutbild, alles in Ordnung. Und die denken sich, ja, aber es geht mir trotzdem nicht gut. Dann gehen sie zum Gynäkologen, sprechen das an, könnte es sein, nö, sie haben einen Zyklus, sie sind noch viel zu jung. So, und dann stehen sie wieder alleine da. Und das sind die, die dann zu mir kommen.
Dann lass uns vielleicht mal von genau dieser Patientin ausgehen. Also die genau, weil muss man ja realistisch sagen, man merkt, das ist scheinbar häufiger bei dir so, dass die Leute dir diese Sachen gegenüber äußern. Diese Patientin, die jetzt zu dir kommt, was wäre der erste Schritt? Was würdest du als erstes machen?
Eine Anamnese.
Okay.
Und da lasse ich mir wirklich eine Stunde Zeit. Mhm. Ja, weil, und ich frage auch selber, sie kriegen keinen Anamnesebogen vorher, habe ich mal überlegt. Aber ich frage das wirklich alles selber ab. Zuerst frage ich immer die erste Frage, warum kommen Sie zu mir? Mhm. Und dann lasse ich die mal erzählen, weil die ersten Sachen, die da kommen, sind eigentlich die, die am meisten stören. Ne? Und dann kann man schon relativ innerhalb von den ersten 10 Minuten reinordnen, ah, okay, Östrogendominanz, Perimenopause oder fehlt schon Östrogen oder könnte Testosteron sein.
Was wären jetzt so typische Sachen, die die Patientin sagen würden, wenn du auf Östrogendominanz schließen wollen würdest?
Na, Brustspannen, Kopfschmerzen, Migräne, innere Unruhe, schlaft schlecht, völlig entnervt, aber körperlich geht es dir meistens nicht gut.
Kannst du das mal kurz definieren für die Zuhörer? Eine Östrogendominanz, was ist das genau?
Ja, Also es gibt zwei Möglichkeiten der Östrogendominanz. Das eine ist, dass das Progesteron als allererstes runtersinkt. Im Anfang so der 40er kann das schon passieren. Das heißt, wir haben weniger Zyklen mit Eisprüngen, dadurch geht das Progesteron runter und wir haben eine relative Östrogendominanz. Das heißt, wir haben kein zu hohes Östrogen, sondern wir haben einfach nur zu wenig Progesteron. Wenn wir das dann ausgleichen, dann läuft die wieder gut. Aber dann gibt es auch Frauen, die haben wirklich eine Östrogendominanz. Das heißt, ja, das Progesteron kann auch schon unten sein, aber es hilft ihr nicht, wenn ich jetzt das Progesteron gebe, weil das Östrogen wirklich meilenweit so hoch ist. Ich sehe da manchmal Unmengen an Östrogen
was
gemessen.
Was reden wir da? 300, 400? Oder?
Ach, ich habe auch 1000, okay. 1200, also wo ich dann wirklich schon selber wieder Hitzewellen kriege, weil ich mir denke, ist das jetzt ein Messfehler? Aber nein, die gibt es. Also ich messe sehr oft und viel und das ist keine Seltenheit. Also 500, 600, 1000, 900, also das ist irre.
Das ist natürlich deine spezifische Bubble, auch die Menschen, die ja zu dir kommen. Ne? Weil ich würde ja schon sagen, 300, 400 ist ja schon so drei-, vierfach erhöht eigentlich. So, wir wollen ja irgendwo so...
Wir müssen jetzt vom Picogramm oder von... Also wir haben zwei verschiedene Referenzwerte. Mhm. Und genau, ich messe in Nanomol. Und deswegen sind... Okay. Das wäre jetzt, das wären
müsste
dann so
man
die...
jetzt einfach umrechnen,
richtig,
ne?
Richtig, genau. Richtig, also da, ja, das stimmt. Das wäre dann natürlich nochmal eklatant schlimmer. Aber die kriegst du dann natürlich mit dem bioidenten Progesteron nicht. Und viele kommen zu mir, weil sie sagen bioident und dann komme ich mit der Gestagen-Monopille und erkläre ihnen das auch, warum, wieso, weshalb. Aber wir kriegen den Eierstock nicht runter, wenn wir nur ein bisschen Progesteron bioident geben. Also müssen wir den Eierstock ein bisschen ruhig machen, ja, ein bisschen mal das Signal geben, darf mal durchatmen, weil der will nochmal so in der Perimenophase zeigen, wie gut er ist, also was er noch kann. Und wenn wir die dann runterkriegen, wenn der Eierstock dann wirklich gemütlich dahin marschiert, dann fährt die dann langsam runter mit dem Östrogen. Das dauert dann je nachdem, wie hoch und wie die Beschwerden und so weiter sind. Und dann irgendwann rutscht die Frau vielleicht doch auch in einen Mangel und dann kann man den ausgleichen. Aber das ist so die Östrogendominanzformen. Einmal eben zu wenig und einmal nur relativ.
Wenn wir bei der zweiten Variante bleiben, also nicht im Relativen, sondern im Absoluten, zu hohen Estradiol oder Östrogen, welche Rolle spielt da Lifestyle bei dir sonst so in der Behandlung der Frauen?
Immer. Also bei mir fließen immer die Nährstoffe mit ein. Ich habe mal anfangs überlegt, ob ich nur Hormontherapie habe ich auch auf meiner Website angeboten oder biete ich an. Aber die Frauen wollen meistens wirklich nicht nur die Hormontherapie, sondern die wollen Hormone und Nährstoffe. Und so habe ich das auch in meiner sozusagen Online-Sprechstunde oder Online-Rezeption hinterlegt, weil die dieses Ganzheitliche wünschen, weil immer alles zusammenhängt. Ne? Der Schlaf ist ja meistens auch schlecht. Wie kann ich den Schlaf verbessern? Wie kann ich wieder in den Sport kommen, wenn die kein Testosteron haben? Ja, Timo, ich habe manchmal Werte von 0,09. Da kann nichts von Antrieb und Motivation sein, geschweige denn, also die finden gar nicht den Weg in das Fitnesscenter, weil die sagen, ich komme ja gerade nicht aus dem Bett, geschweige denn Lebenslust, geschweige denn irgendwie einen Sport. Ne? Und wenn die dann sich zum Sport quälen, haben die Stress. Wir wissen ganz genau, was Stress macht, wenn wir dann das Cortisol dauerhaft erhöht haben. Dann haben wir auch kein, dann kriegen wir Bauchfett etc., sind müde, kriegen einen Burnout, also läuft auch nicht in die richtige Richtung und wir kriegen keine Muckis und wir haben auch keine körpergute Zusammensetzung. Also es spielt alles mit einer Rolle. Und natürlich gehören da auch die ganz normalen Nährstoffe mit dazu gemessen. Ne? Also wenn wir da jetzt zu wenig ATP haben oder zu viel oder kein Coenzym Q10, keine B-Vitamine. Wenn wir was messe ich noch alle? Also natürlich Magnesium, Selen, Zink für die Schilddrüse. Schilddrüse ein ganz wichtiges Thema, weil die in der Phase auch oft mit queruliert. Ne? Und wenn die jetzt sagen, ich habe auch ein Gewichtsproblem und seit 5 Monaten nehme ich nur stetig zu und ich kann machen, was ich will und ich verändere mein Essverhalten nicht, naja, da muss ich gucken, woran liegt's. Und da gehört selbstverständlich die Schilddrüse, der Stress, DHA, Cortisol mit dazu auf dem Tisch, natürlich Coenzym Q10, B-Vitamine. Also ja, das ist ein ganzheitlicher Aspekt. Und der Lifestyle hängt davon ja mit ab.
Ja, absolut, logisch. Was glaubst du, warum ist, wenn man über das Thema Wechseljahre sonst so spricht, eigentlich geht es da per se ja immer nur um sowas wie Hitzewallung, Stimmung, Gewicht. Was würdest du sagen, warum kommt das urogenitale System da eigentlich gar nicht drin vor?
Also bei mir kommt sie häufig vor.
Ja, bei dir, ja, aber ich meine so, sonst alltagstypisch.
Weil ich immer danach frage, Timo. Ich glaube, es geht darum, dass keiner danach fragt. Ja, wenn die anderen Hormonspezialisten oder wenn jetzt ein Hausarzt fragen würde, wie geht's denn Ihrem Beckenboden? Verlieren Sie beim Husten, Niesen, Urin? Sie werden, also die Kollegen werden von jeder zweiten oder dritten Frau sagen, ja, schaut nicht so gut aus. Oder wie schaut's mit dem sexuellen Thema aus? Sind Sie aktiv? Du glaubst gar nicht, wie viele gar nicht mehr aktiv sind, weil sie Schmerzen haben beim Verkehr, weil sie keine Lust haben, weil sie keine Feuchtigkeit mehr haben, weil niemand danach fragt. Ich glaube, das ist das Thema. Wir müssen anfangen, einfach nach dem Beckenboden zu fragen.
Was sind so, du hast jetzt drei, also das vaginale Trockenheit hast du gerade angesprochen, die Lust hast du angesprochen und was hatten wir
die
gerade?
Feuchtigkeit?
Genau, das war jetzt vaginale Trockenheit, das meinte ich damit.
Yeah.
Und den Verlust von Urin. Sind das so die drei typischsten Dinge in den Wechseljahren oder haben wir da noch mehr Symptome?
Es gibt oft eine Senkungsproblematik, also dass der Urin, dass wir Resturin haben in der Blase, dass wir die Blase nicht mehr ganz leer bekommen. Das merkt dann die Frau, indem sie ständig auf Toilette geht, also auch einen vermehrten Drang hat. Das kann natürlich durch die Atrophie bedingt sein, kann aber auch resthahnbedingt sein. Rezidivierende Harnwegsinfekte, dass wir wirklich auf einmal so Antibiotikatherapie zu Ende, 2 Wochen später wieder Antibiotika, einmal Geschlechtsverkehr, wieder Antibiotika, weil schon wieder Harnwegsinfekt. Dann wäscht sich die Frau umso mehr, ist noch schlimmer, weil die ist eh schon alles trocken unten. Und dann kommt die gar nicht mehr raus und ist total verzweifelt. Und das Schlimme ist, wenn wir ja diese Therapien nicht machen, also diese Antibiotikatherapien, dann kann es ja auch aufsteigen. Also es ist ja nicht nur ein banaler Harnwegsinfekt, sondern das geht ja auch nach oben in die Nieren zum Teil. Das heißt, die liegen dann auch im Krankenhaus. Die belasten auch unser Gesundheitssystem, wenn wir so wollen, ne? Was sich vermeiden lässt, weil Nierenbeckenentzündungen entstehen. Und das kann ja die Niere auch wirklich schädigen, auch nachhaltig schädigen, ne? Und das sind Folgen, die wollen wir nicht haben. Dann was noch?
Lass uns mal ganz kurz bei diesem Thema rezidivierende Harnwegsinfekte vielleicht bleiben. An und für sich brauchst du ja gar nicht immer ein Antibiotikum, oder? Würdest du nicht auch sagen, dass Antibiotika in der Regel oft zu schnell verschrieben werden?
Definitiv. Ein banaler Harnwegsinfekt, also ein Harnwegsinfekt, der quasi einmal auftritt, der muss nicht, also leitliniengerecht, nicht mit Antibiotika therapiert werden. Es ist nur so, dass die Frauen meistens so nach 2-3 Wochen, also die probieren alles Mögliche aus, wie, ach, da gibt es Aqualibra und Demanose und Femanose und Bärentraubenblätter und viel Trinken und warmes Bier und ach, was alles so gibt. Cranberry-Extrakt. Das sind die Frauen wirklich schon sehr, sehr, die achten auf sich, die gehen in die Apotheke gucken. Aber wenn es nach 2-3 Wochen nicht besser wird oder immer wieder kommt und das nervt dann so, dann wird dann doch zum Antibiotika gegriffen. Das ist so meine Erfahrung, aber in der Regel braucht's keines, nein.
Mm-mm. Ich meine, wir haben super viel, ne, von Cystinol, du hast jetzt auch gerade schon Sachen angeschaut, aber auch sowas wie Foscolin und so, das sind auch ja Dinge, die kaum jemand kennt, wo es tatsächlich aber auch unter anderem schöne Daten zu gibt, muss man sagen. Ich glaube schon, die Leute, die dann natürlich zu dir kommen, die haben wahrscheinlich, wenn sie offen sind, vieles davon schon probiert. Ich glaube, oft wird es trotzdem in der Hausarztpraxis und Co. sehr schnell mit einem Antibiotikum um sich geworfen. Klar, weil man auch versucht, schnell zu helfen, logisch. Aber wo kommt jetzt dieser rezidivierende Charakter gerade in der Menopause her? Also warum kommt das immer wieder, auch wenn ich es behandle?
Weil, du musst dir vorstellen, dieser Östrogenmangel, den wir ja von der Menopause oder Perimenopause kennen, den haben wir auch im Urogenitalbereich. Also wir sprechen hier vom urogenitalen Menopausesyndrom oder Genitourinary Syndrome of Menopause.
Kann man sich jetzt aufschreiben.
Und da passiert Folgendes. Wir haben ganz viele Östrogenrezeptoren in der Scheide, also Vulva, Vagina, Harnröhre, Harnblase, gerade im Trigonum, also dieses Ende der Harnblase, in der Harnröhre, um die Harnröhre haben wir so ein Band, was auch die, die Kontinenz, für die Kontinenz wichtig ist. Und das alles ist besetzt mit Östrogenrezeptoren. Und wenn wir jetzt keine Östrogene mehr haben, dann verkümmert das, dann wird das trocken, rau, rissig, es geht das Gewebe zurück. Ich versuche das immer so veranschaulich zu erklären, damit man sich das vorstellen kann. Wenn das Gewebe weniger wird, rau, trocken, rissig, dann hat es keine Kraft mehr. Ne? Das heißt, das Gewebe, und wir haben ja einen Beckenboden, der Beckenboden ist ja so quasi wie eine Schüssel, der aufgehängt ist überall an unseren Knochen und aus verschiedensten Muskelplatten besteht. Es ist ein sehr, sehr komplex und großartiges Gebilde, obwohl es eigentlich nur der Beckenboden ist. Und auf dem liegen jetzt alle unsere Organe drauf. Vorne die Blase, die Gebärmutter und dann hinten das Rektum. Also wir haben immer Druck auf dem Beckenboden. Naja, und dann wird den Frauen immer Physiotherapie empfohlen. Na? Das heißt, die trainieren unten den Beckenboden, aber der Druck von oben. Und jetzt, wenn das ganze Gewebe schwach ist, na, was soll man da trainieren? Na? Das heißt, wir müssen eigentlich wieder die Schleimhaut, das äußere, untere Gebilde und intravaginal aufbauen, damit wir überhaupt eine Muskulatur, einen Tonus, kollagene Fasern haben, damit wir das dann trainieren können. Aber ohne dem wird das nicht.
Das heißt, simpel formuliert, könnte man ja jetzt ja sagen, man gibt einfach Östrogen und dann ist das Problem behoben.
Ja, im Prinzip ja. Du hast es erkannt. Es ist ganz einfach. Es ist kein Hexenwerk.
Funktioniert aber natürlich nur, wenn ich einen Östrogenmangel eigentlich habe, ne? Oder trifft das auch zu nach der Schwangerschaft oder auch vielleicht sogar bei Frauen, die die Pille nehmen oder absetzen und dann, klar, wenn ich in einer amenorrhöischen Situation drin bin, vielleicht gehen wir es mal so nach und nach durch, damit man das irgendwie, also fangen wir mit der Schwangerschaft an. Ist das nach, also in der Schwangerschaft natürlich nicht, aber ist das nach der Schwangerschaft auch ein Thema?
Ja.
Mit so Östrogenmangel, natürlich auch durch den Druck, der durch oben entsteht, aber ist das auch ein Thema nach
ja,
der Schwangerschaft?
Ja, weil du hast durch das Stillen eine Prolaktinerhöhung und dadurch hast du ein Östrogendefizit und dadurch kann es zu einer Atrophie kommen. Das heißt, die haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die Regenerationszeit dauert länger, also die haben eine vaginale Atrophie und da musst du Östrogen geben. Estriol, ne? Wir wollen mal das beim Namen nennen.
Ja, ja, genau. Würde man als Creme geben?
Ja.
Und am Ende des Tages gibst du das vaginal oder gibst du das über den Oberschenkel oder wie gibst du das?
Nee, beide. Also vaginal, ich gebe immer eine Creme für außenrum. Beschreibt das so, dass die eine erbsgroße Menge auf dem Zeigefinger jeden Abend sich eincremen. Alles, was sie erwischen, außenrum und vielleicht auch in den Scheideneingang, in den Introitus, gerade so auch bei 6 Uhr, weil da reißen wir gerne ein. Mhm. Für intravaginal gebe ich gerne, gerade den jungen Frauen, lieber ein Zäpfchen oder ein Ovula, weil das angenehmer ist als dieses Gecreme. Man kann die Creme auch in so einen Applikator füllen und dann applizieren. Aber ich finde das nicht ganz so.
Also ich glaube, ganz wichtig nochmal zu unterscheiden für alle Leute, die zuhören. Du hast jetzt über Estriol gesprochen. Das ist was anderes als Estradiol, ja. Und ist auch was anderes als Östron am Ende. Ne? Wir sagen ja irgendwie immer Östrogene, aber am Ende ist es ja schon unterschiedlich alles. Und das Ziel hier ist ja jetzt nicht per se zu sagen, gerade in der Schwangerschaft, glaube ich, wichtig, das einmal noch zu formulieren. Uns ist das jetzt klar, aber trotzdem für den Zuschauer. Das Ziel ist jetzt nicht, den E2, den Estradiol-Spiegel im Blut zu erhöhen, sondern symptomatisch vaginaler Trockenheit, Beckenboden und all sowas mehr Hormon zu geben, dass ich diese Senkung, diese Atrophie und Co. am Ende des Tages besser in den Griff kriegen kann. Das ist natürlich jetzt aber nicht die einzige Lösung. Also dadurch wird's jetzt tendenziell besser von der Atrophie her, aber ich muss ja trotzdem was machen. Also ich muss ja trotzdem dann irgendwie Training machen oder irgendwas machen nach der Schwangerschaft, also ein Rückbildungskurs oder irgendwas. Aber ich kann dadurch dazu beitragen, dass, wie soll man sagen, so meine Grundsituation besser wird und das Training vielleicht sogar effizienter oder effektiver wird, korrekt?
Korrekt, richtig.
Okay, perfekt. Mhm. Gehen wir mal von der Schwangerschaft einen Schritt weiter. Wie ist das bei Frauen, die die Pille nehmen? Also die jetzt nicht in den Wechseljahren sind, sondern die jetzt die Pille nehmen. Klar, hängt jetzt wieder davon ab, welche Pille die nehmen. Weil wir sehen ja unter anderem, dass, ja klar, je nach Pille haben wir irgendwie ähnliche Strukturen da drin, die wie Hormone wirken, aber ja dann doch nicht genauso wie Hormone wirken. Wie ist das auf dem Beckenboden oder auf die Muskulatur im Urogenitalsystem?
Ja, wie du sagst, ganz unterschiedlich. Die eine Frau hat Beschwerden, genauso wie auch Pillen gibt, die ja die Androgene runterdrücken. Ne? Mhm. Muss man einfach auf die, ich behandle ja nicht unbedingt jetzt auch Werte, sondern die Frau, und wenn die Beschwerden hat, und man kann auch die Atrophie sehen, aber ich muss es nicht unbedingt sehen, weil wenn ich das höre und wenn die ständig Infekte hat und ständig beim Gynäkologen sitzt oder beim Hausarzt und das fünfte Antibiotikum, ja, na klar. Also da brauche ich gar nicht viel Bambule machen. Na klar kriegt die eine Estriolcreme. Estriol, wir müssen aufpassen, das ist so, wir haben alle Angst vor Hormonen. Ne? Hormone sind, ja, keine Hormone. Also, ja,
nicht alle, aber viele.
Ja. Ja, aber ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass Estriol darf jede Frau verwenden. Jede Frau mit Brustkrebs. Jede Frau. Es gibt keine Altersbeschränkung. Es gibt keine Beschränkung, wo ich sage, die Frau darf das nicht geben. Ich bin die Erste, die dabei ist, wenn mir jemand sagen würde, komm, wir machen die Estriol im den DM, Rossmann oder sonst wo. Wir vertreten die dorthin. Fände ich super, weil wir kommen in Regresssituationen, wenn wir zu viel von diesem Medikament aufschreiben. Und eigentlich sollte wirklich jede Frau keine Angst vor dieser Creme haben. Und wenn wir den Beipackzettel sehen, da wird sie einem schwindelig. Hast du dir den mal durchgelesen? Das ist doch.
Nee, aber ich hatte früher in den Praxen auch viele, wir haben super viel mit biodynamischen Hormonen gearbeitet. Irgendwann hat sogar die Apotheke, in dem Fall war das sogar amüsant, ganz kurzer Ausflug, eine Bekannte, also eine Freundin, die in der Praxis gewesen ist, die Progesteron bekommen hat, also ne, Progestan in dem Fall, ich glaube es waren 200 Milligramm, wegen stressigen Lebensphasen und Co., wo wir wussten, das ist in 4-5 Monaten vorbei, die war in einem sehr großen Zyklus Unregelmäßigkeit mit Beschwerden und wir haben gesagt, komm, wir unterstützen das jetzt 4 Monate und sogar die Apotheke hat ihr dann gesagt, dass ich kein Gynäkologe bin, mhm, und dass sie auf jeden Fall vorsichtig sein soll, die mir das direkt erzählt hat, die hat also nicht mal den Beipackzettel gelesen, sondern hat die Apotheke quasi reingegrätscht. Und ich habe auch gedacht, ihr wollt mich doch komplett veräppeln. Also wirklich, ja, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, weil die war natürlich massiv verunsichert danach und hat natürlich alles hinterfragt. Also wir reden jetzt über eine bioidentische Hormonersatztherapie. Das ist ja was anderes. Also ich ersetze etwas, was nicht mehr da ist. Und klar ist das bei Brustkrebs und so, wobei das Fass müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Trotzdem am Ende des Tages, ich glaube, die meisten haben gar nicht mitbekommen, dass es vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist es jetzt her, mittlerweile 10 Jahre oder sogar länger, große Studie zu bioidentischen Hormonen gab und am Ende des Tages es hieß, ja, Krebsrisiko steigt, dass die Studie erstens widerrufen wurde, dass die starke statistische Mängel hatte und am Ende des Tages eben gar nicht richtig mit bioidentischen Hormonen gearbeitet wurde. Aber das ist in den Köpfen immer noch drin. Mhm. In den Köpfen der Güns, in den Köpfen ganz vieler anderer Ärzte und natürlich in den Köpfen von ganz vielen Endkunden und Patienten, Patientinnen. Und da müssen wir mal eine klare Lanze für brechen und irgendwie sagen, bioidentische Hormone sind sehr relevant, sehr wichtig. Man muss wissen, was man wann, wie, wo einsetzt. Deswegen habe ich eben auch nochmal klar gesagt, Unterschied zwischen Estriol und Estradiol. Weil da kann man jetzt drüber diskutieren, aber bei Brustkrebs, Estradiol, je nachdem, was für einen Brustkrebs man auch noch hat, wenn das so ein HER2-neu positiver Hormonrezeptor Brustkrebs und du bist auch noch irgendwie auf Tamoxifen und also Medikamenten und Co., dann sollte man da jetzt wahrscheinlich nicht Hormone einfach reinkippen. Mhm. Wobei Estriol-Creme, in dem Fall sagst du jetzt natürlich nochmal ein anderer Punkt.
Ja, weil du musst dir vorstellen, also ich weiß, dass du das weißt, aber das Estriol ist ja eine Abkapselung. Ne? Wir haben das Östron, das Estradiol, E1, E2, und da wird das E3 draus gebildet. Das heißt, es kann nicht mehr zurückverstoffwechselt werden. Und damit kann es ja nicht an die Rezeptoren, an die E2-Rezeptoren andocken. Und deswegen ist es völlig wahnsinnig. Ich muss auch immer wieder über meine Kollegen nachdenken. Wenn ich dann im Kontinenzkongress sitze, renommierte Leute da sind, und die dann reden, wir müssen, ja, Laser ist super, aber nur für die Frauen, die quasi keine Hormone nehmen dürfen, also kein Estriol. Und da denke ich mir immer, atmen, weil sie dürfen E3 nehmen, sie dürfen das nehmen. Also ja, ich freue mich, dass der Laser ins Spiel kommt, aber trotzdem, es darf jede Frau Estriol nehmen.
Und aber das was ist dann sogar die Argumentation, warum das nicht genommen werden darf?
Weil sie Hormone sind.
Okay, aber dann dürfte... Okay, ich habe das jetzt gerade so verstanden und ich denke, das
kam... Brustkrebs, weil die E3 okay, Brustkrebs genau. machen. Irre. Okay, also, okay. Das ist noch eklig in den Köpfen von uns drin.
Okay.
Aber wenn wir nochmals weiter zurückgehen, zurückspulen, es macht nicht nur das Gewebe stabil, das Estriol, sondern es verändert auch den pH-Wert. Weil durch die Atrophie haben wir keine Lactobacillen mehr, die das saure Milieu aufrechterhalten. Und dadurch natürlich, wenn wir einen basischen oder einen neutralen pH-Wert haben, sind natürlich die Darmbakterien, die wir da unten immer haben, haben da ein ganz leichtes Spiel. Und was noch ist, durch die Atrophie verkürzt sich die Harnröhre. Und dadurch können natürlich dann auch die ganzen E. coli-Keime, die ganzen Darmkeime viel, viel schneller in die Blase eindringen. Ja, also das sind so die Faktoren, warum wir das einfach bekommen und warum wir den Beckenboden auf multiple Weise schützen können. Abgesehen davon, dass es sehr unangenehm ist. Manche Frauen können nicht mehr laufen. Gehen, sitzen, weil es wehtut, weil es schmerzt. Abgesehen von Geschlechtsverkehr.
Versuchen wir es mal ganz praktisch durchzugehen. Und ich glaube, das ist ja die mega spannende Kombination, die du eigentlich mitbringst, wegen dieses urologischen Themas. Wir haben jetzt eine Frau, die ist, nehmen wir eine Frau, die ist meinetwegen in der Postmenopause, die hat einen rezidivierenden Harnwegsinfekt, die hat jetzt viermal Antibiotikum bekommen, die sitzt jetzt bei dir und die hat jetzt gerade wieder einen Harnwegsinfekt. Was machen wir jetzt? Erster Schritt zu sagen, Antibiotikum und Estriol, nur Estriol, wie geht man jetzt vor? Ich glaube, weil praktisch ganz wichtig zu wissen am Ende, in welcher Reihenfolge macht man es, wie macht man es, macht man es alles gleichzeitig, weil klar, jeder wird jetzt die Folge hören, der sich irgendwie angesprochen fühlt und wird sagen, so ja, ich kaufe mir morgen Estriolcreme. Aber ist das wirklich dann der relevante Schritt oder ist das der einzige Schritt? Also wie geht man jetzt praktisch vor?
Ja, ich gehe da ein bisschen anders vor. Also wenn die vor mir sitzt und einen langen Leidensweg hat, dann muss ich ja gucken, warum. Also ich mache dann erstmal eine Urinkultur. Ich schaue mir mal an, was für Bakterien drinnen sind. Dann schaue ich, ob sie Resturin hat. Also ich lasse sie pullern und schau, ob dann die Blase wirklich leer werden kann.
Beim Ultraschall?
Beim Ultraschall, genau. Und wenn ich sehe, dass sie jetzt die Blase nicht leer kriegt, weil schon eine gewisse Senkung da ist, na klar, also muss ich den Infekt rauskriegen. Aber wenn ich weiß, sie kann ja die Blase gar nicht leer kriegen, dann ist doch der Infekt in 3 Tagen wieder da. Mhm. Ja, also das ist dann zur Perlen vor der Säue. Das heißt, ich muss ihr die Blase wieder in eine Position bringen können, damit sie entleeren kann, richtig entleeren kann. Das heißt, ich muss die Schleimhaut aufbauen, weil ne, wenn sich die Schleimhaut wieder kräftigt, dann wird alles wieder ein bisschen straffer. Und dann hantiere ich gerne auch mit so Pessaren, Würfelpessare oder so, je nachdem, wo die Senkung ist. Und dann kann ich, oder eben auch Tampons, je nachdem, ne, und kann die Blase wieder in eine gute Position heben. Und dann
vielleicht
gebe ich
ganz kurz, bevor du weitergehst, für die Zuhörer, Pessar, erklär's mal ganz kurz. Und ist das was, was man dann vaginal einführt, um den Beckenboden quasi hochzudrücken? Ja. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz
ganz
erklären.
Genau. Die schauen aus wie Würfel. Mhm. Würfelpessare. Gibt aber verschiedene Formen von Pessaren. Meine sind die Lieblinge, die ich verwende, sind Würfelpessare. Und auch das Schöne ist, auf diesen Würfelpessar kannst du dann auch gleich das Estriol, die Creme, einschmieren und dann hast du gleich 2 Sachen mit einem Schlag drin. Und ja, den gibst du dir intravaginal so hoch wie möglich. Also du führst den ein und versuchst den so hoch wie möglich zu positionieren, damit eben das Gewebe wieder in der richtigen Position
sitzt. Sitzt aber locker drin, ist jetzt nicht verankert.
Nein.
Oder irgendwie so. Ne?
Aber es zutscht sich fest, das ist dann immer das, was ich den Frauen mitgebe. Also keine Angst beim Rausziehen, weil es hat ein Bändel und dieses Bändchen schaut dann wirklich nur minimal raus und dann zieht man an den Bändel und man hat das Gefühl, oh, es kommt alles wieder raus. Der Würfel hat zwar Löchlein, dass das nicht ganz so fest sich ansaugt, trotzdem haben die Frauen die ersten Male so das Gefühl, oh, es kommt, ich ziehe mir alles unten raus. Ist eine Gewöhnungssache, aber man kann, wenn wir das machen und eine gewisse Zeit lang machen, also ein halbes Jahr konsequent, habe ich der Frau eine OP erspart.
Wie lange bleiben die drin?
Machst du dir in der Früh rein und am Abend ziehst du es dir wieder raus. Also nur tagsüber. Und dann schaue ich eben mit dem Würfel, ist dann die Entleerung da? Funktioniert das? Kann sie restfrei urinieren? Und dann haben wir eine Chance, das auch auf lange Sicht beizubehalten, ne? dass sie frei ist. Aber ja, Estriol gehört immer mit dazu. Wenn sie jetzt keinen Resturin hat, dann würde ich sagen, schaue ich mir zuerst an, was ist in der Mikrobiologie drin? im Urin und dann mache ich testgerecht eine Antibiose. Mach vielleicht, je nachdem, wie die Blase sich verhält, wenn es so lange geht, dann ist die ja meistens das Problem nicht der Infekt, sondern dass die Blase so mit beleidigt ist. Dann kriegt ihr noch so eine kurze Zeit ein Anticholinergikum dazu, dass die Blase entspannt ist und dann kommt die auch aus der Geschichte raus. Weil wenn die Blase so angespannt ist, dann kann auch durch diese Anspannung wieder der nächste Infekt entstehen. Ja? Also da muss man einfach gucken, was ist mit der Frau? Es ist eben nicht einmal nur das Antibiotikum und dann tschüss, ne? Aber Estriol ist immer ein Punkt, den kriegen die Frauen gleich von Anfang an mit dazu. Und dann sage ich den Frauen, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es darf brennen. Die ersten 2 bis 3 Wochen darf das brennen, weil je schlimmer die Atrophie schon vorangeschreitet ist oder geschritten ist, desto mehr brennt das. Und wenn sie im Bett liegen und sie schreien vor Glück, dann denken sie an mich und das wird dann nach 2 Wochen ist das weg. Und dann werden sie ein ganz anderes Lebensgefühl haben. Es gibt auch die Möglichkeit bei Frauen, die eine sehr, sehr starke Atrophie haben, da reicht oft das Estriol nicht aus. Und dann gebe ich auch gern Estradiol.
Gynokardin oder selbst
gemischt? Nein.
Oder was?
Gynokardin hat Alkohol. Das wäre nicht so fein. Linoladiol zum Beispiel.
Mhm. Aufs Bein dann. Oder auch vaginal?
Nein, vaginal.
Okay, auch vaginal. Okay.
Ja, vaginal. Es wirkt stärker, schneller und dann nach 1-2 Wochen sind die aus dieser starken Atrophie raus und dann wechsle ich auf das Estriol.
Also es ist quasi einfach eine stärkere Variante, mit der du dann startest, wenn du eine besondere Ausgangssituation hast. Oder machst du es erst als Eskalationsstufe, wenn das Estriol nicht wirkt oder nicht ausreichend wirkt?
Beides.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, du hast das gemacht. Und du hast jetzt aber auch Blut abgenommen. Und die Frau hat jetzt einen Estradiolmangel, also einen E2-Mangel, die hat einen Progesteronmangel und die hat vielleicht auch noch einen Testosteronmangel. Was machen wir jetzt?
Na, ich gebe alles.
Alles rein. Dann nehmen wir uns mal mit, was das bedeutet.
Also, wenn die Estradiolmangel hat, dann schauen wir, wie hoch ist der Mangel. Aber ich habe ja auch zum Teil Frauen, die sind Mitte 40 und haben fast gar kein Estradiol mehr. Wenn die auch keine Blutung mehr hat, dann wissen wir ja ein Jahr keine Blutung, sprechen wir vom Postmenopausal. Wenn die dazwischen ist oder perimenopausal, gebe ich das dann auch zyklisch. Dann passe ich an. Ich fange immer relativ niedrig an, also ich gebe nie 2 Hübe und 200 Milligramm Progesteron, sondern ich fange immer langsam an. Einen Hub Gynokardin und einen 100 Milligramm Progesteron.
Das machen wir jetzt aber aufs Bein. Oder machst du es auf den Unterarm oder wo machst du es hin?
Tatsächlich auf den Bauch oder die Oberschenkelinnenseiten. Mhm. Weil wir sprechen ja hier vom Steroidhormon.
Mhm.
Und die Steroidhormone, wenn die jetzt ein bisschen Fett haben und Oberschenkel und Bauch haben wir meistens ein bisschen was, dann wird das gleichmäßiger freigesetzt. Und dadurch haben wir nicht solche Peaks im Blut. Wenn wir aber Frauen haben oder wenn ich Frauen habe, die sehr krasse Gelenkschmerzen haben, dann gebe ich es gerne auf den Arm, weil dann ist es relativ schnell da, wo es hin muss. Genau. Das machen wir nicht vaginal. Und ich gebe das Estradiol gerne abends, weil die meisten Frauen schlecht schlafen. Und das ist so, glaube ich, noch ein bisschen unbekannt. Die meisten denken, wir brauchen Progesteron zum Schlafen, brauchen wir auch, stimuliert die GABA-Rezeptoren, ist super. Aber das Estradiol ist auch ganz stark verantwortlich dafür, dass wir durchschlafen. Dass wir tiefere Schlafphasen, also in die tieferen REM-Phasen reinkommen, Tiefschlafphasen reinkommen und dass wir durchschlafen. Und deswegen fange ich meistens abends an, das zu geben.
Und du machst es dann nur einmal am Tag oder teilst es dann langfristig auf morgens und abends auf?
Ich messe die nach. Nach ungefähr 6 Wochen gucke ich, wie es der Frau geht und wo sie steht. Weil manche berichten dann, ich habe eine Regelblutung bekommen. So, yes, super, wir haben es wieder ein bisschen angefeuert, das System, es ist noch da. Und dann gebe ich es zyklisch, dann passe ich das an. Postmenopausale Frauen, die dann langsam hochkommen, die stelle ich dann auf den zweiten Hub ein, das mache ich dann morgens und abends und ziehe dann auch das Progesteron hinten nach.
Genau. Progesteron hast du wo angefangen? Bei 100 oder 200?
100. 100. Auch mit 100,
ja. Auch abends?
Ja.
Rektal, vaginal oder oral?
Das kommt drauf an, ich gebe es oral primär, weil Schlafprobleme, mentale Gesundheit, Angstzustände, Ruhe, Herzrasen, Herzklopfen, das frage ich dann immer ab, vorab, tiefere Schlafphasen auch. Also tatsächlich, sie wachen öfter auf in der Nacht und dann geht das Gedankenkarussell los. Also das macht Progesteron auch weg. Es macht uns abends, können wir dann auf der Couch sitzen und sagen, ach, das Leben ist schön und es ist auch schön und ich, was muss ich noch machen? Und der Gedankenkarussell und die innere Unruhe lässt grüßen. Das ist alles Progesteron. Und das lieben die Frauen, so 80%, aber es gibt doch ein paar, die sagen, Progesteron ist überhaupt nicht meins. Es macht mich noch mehr unruhig. Ich habe einen totalen, also mir geht es viel, viel schlechter als vorher. Dann vertragen sie das Progesteron nicht. Dann ist das so. Also da diskutiere ich auch nicht rum, da gehe ich auch nicht runter oder versuche die Dosis anzupassen, da gehe ich auf Duphaston. Also das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Da brauche ich nicht drüber diskutieren. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, anfangs habe ich eine innere Unruhe mehr verspürt, aber so nach einer Woche, ich versuche die eine Woche durchhalten zu lassen, ist auch dieser Überhang dann weg. Manche sagen dann morgens, oh, ich komme dann nicht mehr aus dem Bett raus. Dann sage ich dann, naja, wann gehen Sie denn schlafen? Dann so um 12:30 sage ich, dann nehmen Sie es vielleicht mal so um 10 am Abend, dann wird es vielleicht besser und dann kriegt man das so hin. Und ja, und manche vertragen dann die 200 dann nicht. Also dann nehmen wir 100 oral und dann 100 vaginal oder 100 rektal dazu.
Okay, genau. Also du arbeitest dann mit Progestan oder was machst du?
Progestan, Utrogest.
Ja, Utrogest kannst du ja nicht aufteilen, weil es sind ja 200 immer, oder?
Nee, gibt's hier, weiß ich gar nicht. Ja,
Utrogestan, eigentlich meine ich immer 200.
Faminita gibt's noch.
Ja. Ja. Und das kannst du vom, oder war es andersrum? Jetzt muss ich gerade selber denken. Nee, ich glaube, Progestan gibt es nur als 200 und Utrogest gibt es. Nee, du hast recht.
Faminita gibt es als 200 und also Progestan schreibe ich immer 100 auf, deswegen weiß ich das.
Ja. Ja. Also, wenn man seinen Standard hat, dann ist amüsant, wenn du in der Apotheke irgendwie, du bestellst ein Schilddrüsenhormon und die fragen dich ja, welche Packungsgröße wollen sie? Denn du kennst immer nur die Packungsgröße, die du eigentlich immer verschreibst und Richtig. Dann kommt jemand mit der zehnfachen Dosierung, damit er nicht mit der zehnfachen Dosierung, aber bei Tybon ist es zum Beispiel, das gibt es ja in 20 und dann aber nicht in 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sondern dann nur in 100. So, ja, habe ich auch noch nie gesehen, dass jemand 100 verschrieben hat, aber gibt es de facto ja.
Und leider auch nicht niedriger. Ich bräuchte immer niedriger.
Ja, wir teilen das auch immer. Entweder ein Viertel oder sogar ein Achtel teilweise manchmal auf. Das finde ich auch crazy, dass dieser Sprung von 20 auf 100 ist ja so groß, aber du bräuchtest 20 eigentlich ja noch kleiner. Ich finde diese Dosierung ganz merkwürdig. Mhm. So, ich meine, hat jetzt gar nichts mit Gynokardin und kurz zu tun.
Nee, aber wir bräuchten
aber
auch vielleicht mal
total merkwürdig.
Progesteron 150 gibt es auch nicht.
Ja, kann man sich ja mischen lassen in der Compound-Apotheke und so. Aber klar, ist dann viel teurer wieder am Ende. Aber anderes Thema. Jetzt ist das, worüber wir ja geredet haben, für jemanden, der schon mit bioidentischen Hormonen arbeitet, in den Wechseljahren wahrscheinlich ja State of the Art. Also das machen die meisten ja dann wahrscheinlich so. Jetzt gibt es aber ja noch ein drittes oder wenn wir Estriol noch dazu nehmen, ein viertes Hormon, was du ja so ein bisschen häufiger nutzt als die meisten anderen wahrscheinlich und das ist das Testosteron bei Frauen. Nimm uns da nochmal mit. Was machst du da und vor allen Dingen, wie machst du es?
Genau, also ich messe ja vorab die Frauen komplett durch. Also Östrogen, Progesteron, ich messe auch die Stresshormone, die Nebennierenachse, also DHEA, Cortisol nehme ich mit. Das heißt, DHEA ist für mich auch noch mit drin, ist ja auch ein androgenes, also Vorläuferhormon der Androgene und das Testosteron. Und je nachdem, was die Frau mir an Problemen schildert, an Symptomen schildert und wenn jetzt dabei ist, ich habe Wortfindungsstörungen, ich kann mich nicht konzentrieren. Also ich bin eine Managerin und habe nie Probleme in meiner Arbeit, meine Arbeit zu schaffen und mittlerweile tue ich mir schwer, im Meeting zuzuhören. Ich bin ängstlicher geworden. Früher bin ich nach Berlin gefahren mit dem Auto, mittlerweile traue ich mich nicht mal um die Ecke zu fahren. Ich habe keine Lebensfreude, ich habe meine sexuelle Lust verloren, ich habe keine ich kann meine Muskulatur nicht mehr aufbauen. Ich gehe ins Fitnesscenter, aber da passiert nichts. Ich habe keinen Antrieb, ich habe keine Motivation, ich bin so ein bisschen depressiv. Na, wenn sie das sagt, dann werde ich nicht warten, ihr Testosteron zu geben. Na, da wird auch ein DHEA nicht reichen, weil so viel, meine Erfahrung ist das, DHEA ist super, es macht eine total super Stressresilienz, Aber es wird ganz selten wirklich in Testosteron verstoffwechselt. Das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Ich messe viel und deswegen gebe ich denen Testosteron. Und du glaubst nicht, was für ein Gamechanger das für so viele Frauen ist. Und da musst du jetzt nicht mal einen Testosteronspiegel von 0,0 haben, sondern da reicht auch 0,3. Na, also auch da gibt es zwei Referenznomenklaturen, also einmal Nanogramm und einmal Nanomol, glaube ich. Mhm. Und da schaue ich immer, dass ich so bei 0, naja, lass doch mal eine kommen mit 0,3 und die hat die ganzen Probleme. Dann sage ich, behandle ja nicht den Wert, gell? Und ich mache Gesamttestosteron, das ist ja auch nicht immer ganz richtig. Du müsstest das sHGB mitmachen und den freien Androgenindex noch mitrechnen. Also ich sehe das anhand der Anamnese und dann den Testosteronspiegel. Ich gebe der Frau das. Keine 6 Wochen später, Timo, kommt die zurück und sagt, sie haben aus mir eine andere Frau gemacht. Danke. Also ich bin wirklich so ein Wunderheiler in dem Moment, wo überhaupt nichts Dramatisches gegeben habe, sondern nur ein bisschen Testosteron und wirklich nur 2 Milligramm. In der Regel gebe ich 2 Milligramm. Aber das ist für so viele Frauen ein Game Changer.
Als Gel oder?
Als Gel.
Auch Innenseite Oberschenkel?
Nee, tatsächlich Unterarm. Da, wo keine Haare sind, mhm. Weil es können so ein bisschen Haare wachsen, habe ich selber bemerkt. Ich habe hier Haare bekommen, dachte mir, okay.
Ist also auch eine theoretische weitere Wirkung, ja?
Wir haben alle Angst vor Haarverlust bei Testosteron. Du glaubst gar nicht, die Frauen sagen immer, verliere ich jetzt meine Haare, wenn ich Testosteron nehme? Nee, sie kriegen Haare. Also es ist auch so in unseren Köpfen, Haare verlieren wir, weil wir Östrogenmangel haben. Und wenn wir auch zu wenig Testosteron haben, verlieren wir auch die Haare. Also wir brauchen Testosteron für die Haare.
Ist aber bei Männern auch so. Zu wenig, ja. Problem, viel zu viel, auch ein Problem.
Genau. Und manchmal sage ich, schmieren Sie es jetzt doch da in die Ecken. Und hier Innenseite und Kniekehle, auf die Fußsohle, Achillessehnen, also da überall hin.
Also da, ja. Wo man sich als Mann theoretisch auch hinschmiert. Also die meisten machen es ja auch auf den Unterarm, wenn mit Gel gearbeitet wird. Mhm. Wobei das halt bei Männern nochmal so ein Thema ist, ob das so sinnvoll ist, weil Übertragung und so. Bei einer Frau tatsächlich würde ich jetzt sagen, weniger ein Problem, weil man es ja dann tendenziell, wenn dann den Mann überträgt oder gut, ans Baby oder so wäre jetzt natürlich auch wieder ein Thema, wobei wir ja jetzt über postmenopausale Frauen sprechen gerade. Das heißt, da ist jetzt wahrscheinlich ja kein Baby im Haus, zumindest sei denn, du nimmst das Kind deiner Tochter oder deines Sohnes in den Arm, dann ist wieder was anderes. Ist das was viele Frauen bekommen bei dir?
Ja.
Die Antwort kam jetzt sehr aus der Pistole geschossen. Was würdest du rein geschätzt, also ist jetzt kein Evidenzgrad, aber rein geschätzt, wie viele Frauen kriegen Testosteron bei dir nicht?
20%.
Also 80% kriegen Testosteron. Mhm. Ich würde schon sagen, damit machst du was grundlegend anders als die meisten anderen, aber es ergibt ja total Sinn. Ich glaube, was die meisten Frauen gar nicht wissen, und das habe ich vor, wann habe ich das Buch geschrieben? Ich glaube, vor 5 Jahren vor 4 Jahren, irgendwie sowas. Da auf einer Seite stehen immer wieder so Statements zwischendurch. Und auf einer Seite steht drauf, dass das führende Steroidhormon bei Frauen auch Testosteron ist. Also Frauen haben ja auch mehr Testosteron als Progesteron oder Estradiol, wenn man das in die Einheiten umrechnet. Klar hat der Mann noch mal mehr, aber im Verhältnis haben Frauen trotzdem auch mehr Testo als Östrogene und auch als Progesteron. Und da ist es ja irgendwo jetzt nur mechanistisch logisch, dass wenn das führende Hormon eigentlich erniedrigt ist, dass man dadurch dann auch Probleme bekommen könnte.
Und wir wissen ja gar nicht, was dein Ausgangswert ist. Das sage ich den Frauen immer. Wir wissen ja gar nicht, hat die ein PMOS gehabt? Hat die ein PCOS gehabt? Mhm. Viele wissen das gar nicht. Ich würde auch da sagen, die Dunkelziffer ist da irre hoch. Ich messe die ja und viele Frauen haben auch postmenopausal einen Wert von 2,5, einen Testowert. Sage ich, das könnte mal. Und haben einen Homa-Index und haben Gewichtsprobleme und sagen, naja, du könntest dich schon mal das dahinter verstecken. Na? Und es wurde nie diagnostiziert. Aber die Frau generell, wir wissen ja nicht, wir messen ja nicht in den Mitte 30ern oder Anfang 30ern, Mitte 20ern. Was ist denn eigentlich so
ihr? Im besten Fall schon, ne?
Das wäre schön. Das wäre super, das mal zu gucken, was bin ich denn eigentlich hormonell für ein Typ? Habe ich immer mehr Östrogen gehabt oder immer mehr Testosteron gehabt? Oder, mal klar, in der Postmenopause, die anhand der Anamnese hörst du schon raus, sie braucht mehr, sie liebt ihr Progesteron und die geht ohne ihr Testosteron nicht außer Haus. Also, oder die Frauen, die brauchen ihr Östrogen. Ne? Aber es würde schon Sinn machen, das mal in den 30ern zu messen, um zu schauen, ja, ich habe immer schon einen hohen Testosteronwert gehabt. Und wenn ich jetzt von meinen 1,8 auf eine 0,3 sinke, dann geht es mir nicht gut.
Wahrscheinlich auch schon, wenn ich von, was hast du gesagt, 1,5? Mhm. Wenn 1,5 auf 0,8 komme, geht es mir wahrscheinlich auch schon nicht gut. Ist ja was anderes, als wenn ich von 0,9 komme und dann auf 0,5 runtergehe. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich bin ja auch ein großer Fan davon, zu messen und nicht erst zu messen, wenn es ein Problem gibt. Und ich würde auch ganz klar sagen, dass Frauen in der Blüte ihres Lebens quasi, und das jetzt gar nicht negativ geframed, also um die 30er, Ende 20er auf jeden Fall auch mal Hormone messen sollten, auch wenn es eben keine Probleme gibt. Weil es fällt einem ja so viel leichter, später jemanden auf bioidentischen Hormonen einzustellen, um eben wieder Hormonersatz zu machen. Aber du weißt ja nicht, wenn ich etwas ersetze, ich aber nie weiß, wie hoch oder niedrig es halt vorher in der besten Phase theoretisch gewesen ist. Ich weiß ja gar nicht, wo stelle ich das dann hin. Und klar kann ich dann natürlich nach Symptomen anpassen und Co. Trotzdem wäre es ja viel einfacher und es wäre ja auch viel schneller, wenn ich wüsste, an was orientiere ich mich denn ungefähr.
Richtig, bin ich ganz bei dir.
Ja, ja. Es ist vor allem schade, dass, und ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch und wir wollen jetzt hier gar nicht in irgendwie Bashing ausarten oder so. Trotz alledem, ich glaube, es ist ein fataler Fehler, wenn es immer wieder gesagt wird, überall von anderen ärztlichen Kollegen und auch generell von Coaches, Influencern, ist mir auch egal, kann auch der Gärtner sagen, dass man nicht messen braucht, wenn man keine Probleme hat. Wenn man sich nicht mit diesen Patientinnen in dem Fall jetzt beschäftigt und nicht das Klientel hat, wie du oder auch wie wir es in der Praxis immer hatten, jetzt wahrscheinlich dann aber minus 20 oder 30 Jahre rechnen auf diese 61-jährige Patientin, weil wir ja eher jüngere Patientinnen hatten, ist es de facto fatal, eine Aussage über etwas zu treffen, was nicht gut funktioniert oder was man nicht machen sollte, wenn man dieses Klientel gar nicht hat. Denn ja, es gibt wissenschaftliche Daten zu präventiver Blutmessung und die alle zeigen, präventive Blutmessung ergibt keinen Sinn. Ja, aber da ist halt zu 99% ein großes Blutbild einfach nur gemessen. Da sind halt auch die falschen Werte dann gemessen. Oder da geht es dann um präventive CTs oder Röntgen-Thorax und sowas. Ja klar, dass sowas präventiv wahrscheinlich wenig Sinn ergibt, ist mir schon klar. Aber man müsste eigentlich mal eine wirklich vernünftige, validierte Studie machen mit vernünftigen Hormonmessungen, mit vernünftigen Nährstoffmängeln wie Ferritin und Co. Und da mal präventiv zu messen, weil wie du gerade gesagt hast, um denselben Begriff zu benutzen, ich glaube, die Dunkelziffer ist unglaublich groß. Und ist ja auch logisch, dass man dann irgendwann in diesen Konsens kommt und denkt so, ja, ich bin das Problem. Weil mir ja immer gesagt wird, nee, messen ergibt keinen Sinn. Und am Ende des Tages, die Werte sind alle gut, es sieht alles wunderbar aus und es gibt kein Problem. Klar, je nachdem, womit man das vergleicht. Ne, dass wenn die Standardgeschwindigkeit 80 ist und der Ferrari fährt nur noch 80, ist das theoretisch auch kein Problem. Aber wenn ich den mit dem Ferrari vergleiche, wie er halt vorher mal war mit seinen 200, ist das schon deutlich langsamer. So, und ich glaube, deswegen Ausgangssituationen ist ein super, super essentieller Punkt.
Stimme ich dir total zu, weil ich merke das ja auch, wenn ich die Frauen messe und die sagen, weißt du, ich stelle die ein und dann kriege ich einen Anruf von einer Frau und sagt, ich habe jetzt schon wieder Brustspannen. Ich messe sie und das Estradiol ist bei 150 und denke mir, naja, also ist jetzt nicht so hoch. Aber die wird wahrscheinlich nie ein sehr hohes Östrogen gehabt haben. Na, und dann gehen wir jetzt postmenopausal in die in die Therapie von Osteoporose und wir wissen, wir brauchen einen gewissen Wert, einen Estradiolwert, damit es überhaupt knochenanabol, also aufbauend wirkt. So, aber vielleicht kriege ich die Frau gar nicht auf diesen Wert, weil das nie ihr Wert war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das wären schöne Studien. Und ich glaube, die braucht's einfach mal, damit wir reden, was können wir machen? Ist die geschützt? Ist die nicht geschützt? Na, weil wir wissen, ja, wir brauchen so und so viel. Kam jetzt ja eine Studie raus. Wir brauchen einen Wert von 70 Pikogramm Estradiol 70, 80. Damit der Knochen geschützt ist. Aber manche Frauen kriege ich da gar nicht hin.
Und auch manche junge Frauen haben gar keinen 70er oder 80er Spiegel, das muss man auch sagen.
Und die hast du dann aber mit Beschwerden postmenopausal, wenn du die da hochdrücken willst. Mhm. Weil es nicht geht, weil das nicht ihr physiologischer Bereich ist.
Ja, oder weil sie sich nicht dran gewöhnt haben. Ne? Also ich glaube schon, die Frage ist halt, ja, das wäre schön, das zu haben. Die Frage ist halt, ob es das halt haben wird irgendwann, weil, also die Studien meine ich jetzt, weil am Ende des Tages, wir reden ja trotzdem über einen kleinen Teil der Gesellschaft und wenn man es auf die ganze Population ausweitet, gibt es natürlich Dinge, die viel relevanter sind und wahrscheinlich am Ende auch mehr bringen, was nicht bedeutet, dass ich damit sage, dass es unrelevant ist, aber von der Prioritätenverteilung ist Übergewicht wahrscheinlich ein deutlich größerer Punkt zum Beispiel, als alle jetzt auf Estriolcreme einzustellen oder so. Trotz alledem geht es ja auch nicht nur darum, sich nur an den größten Problemen zu orientieren, sondern ja trotzdem für das Individuum eine Lösung zu finden. Und ich glaube da, das ist dann der Blick über den evidenzbasierten Tellerrand hinaus, weil wir haben es im Vorgespräch gehabt schon, ist ein Riesenunterschied, ich habe das nicht so gesagt eben, aber es ist ein Riesenunterschied zwischen etwas ist widerlegt oder etwas ist noch nicht belegt. So, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, wird aber oft in einen Topf geworfen. Das heißt ja, es gibt keine Studie dazu. Yes, das mag ja sein. Das Medikament, was im Krankenhaus zum Einleiten der Wehen benutzt wird, ist dafür auch nicht zugelassen. Ist aber das Standardmedikament, was dafür genutzt wird. De facto, was zufällig als Nebenwirkung mit der Einleitung von Wehen theoretisch in Verbindung gebracht wurde. So, das, und das Szenario hatten wir jetzt vor ein paar Monaten, als wir de facto im Krankenhaus waren und aufgeklärt wurden, wo ich auch gedacht habe, so crazy. Das ist gar nicht zugelassen dafür. Okay, krass. Aber ja, so ist es, weil es halt Dinge gibt, die gut funktionieren, die aber keinen finanziellen Sinn ergeben zu machen. So ist Progestan in der Schwangerschaft de facto nicht zugelassen und Progestan de facto eigentlich auch für die vaginale Benutzung nicht zugelassen, weil es dafür keine Studien gibt. Es ist aber genau das Gleiche, als wenn ich jetzt einen Utrogest zum Beispiel geben würde. Mhm. Klar, wenn man die gleiche Dosierung am Ende macht. Und das ist was viele Leute oder viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen. Und da muss man sowohl Therapeuten als auch den Endkunden mit reinnehmen, weil viele sich, glaube ich, so detailliert dann damit gar nicht auseinandersetzen. Und ich meine, wenn man so ein bisschen bei Studien bleibt, ich habe es dir am Anfang schon erzählt, uns ist vor ein paar Tagen tatsächlich lustigerweise zum Thema Testosteron und Frauen eine Studie jetzt aus dem Jahr 2026 erst vor ein paar Wochen rausgekommen, in die Hände geflogen. Vielleicht gebe ich mal einen ganz, ganz, ganz kleinen Überblick wirklich nur dazu. Ist eine systemische Übersichtsarbeit gewesen. 33 Studien sind damit drin. Will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, kann man nochmal eine Detailfolge zu machen, wenn man das will. Aber am Ende, und das ist das Spannende, die Frauen wurden in diesen verschiedenen Studien in drei verschiedene Gruppen, kann man die unterteilen, nämlich in Postmenopausale, in Prämenopausale und in diese Übergangsphase, also die Menopause per se. Und am Ende sieht man, dass gerade in der Postmenopause, und da gibt es verschiedene Institutionen, die das auch mittlerweile ja schon empfehlen, nicht nur, dass du das schon länger machst, aber dass die das auch tatsächlich empfehlen, bei sowas wie hypoaktive sexuelle Luststörungen, all solchen Dingen, die Behandlung mit Testosteron de facto indiziert ist. Und das ist so leichte, ich weiß, Elena würde mich jetzt steinigen für den Begriff Nebenwirkungen, so, weil Elena immer sagt, ey, Hormone haben keine Nebenwirkungen, so. Ja, ist jetzt die Frage, wie man Nebenwirkungen definiert. Aber du hast es eben schon mal gesagt, vermehrte Behaarung zum Beispiel an der Stelle, wo man das Hormon zum Beispiel gibt. Das heißt, für postmenopausale Frauen auf jeden Fall indiziert und ist auf jeden Fall, was man machen sollte, de facto, wenn man misst, wenn man aber auch Symptome hat. Und das zeigt die Studie hier ganz klar. Für prämenopausale Frauen ist es ein bisschen anders am Ende des Tages. Auch, aber das ist natürlich wieder davon abhängig, was für eine Frau habe ich vor mir. Kann ich es nicht per se sagen, weil das ist jetzt das, was die Leute wieder draus machen, was ich jetzt gerade sage. Ja, der hat gesagt, für Prämenopause gibt es keinen Sinn. Nee, das habe ich nicht gesagt. Sondern es gibt schon positive Effekte auf sowas wie Libido, Häufigkeit der sexuell befriedigenden Ereignisse zum Beispiel. Also es hat schon einen Nutzen, aber er ist nicht so bewiesen wie in der Postmenopause, wenn es um die Menge, also die Quantität am Endeffekt einfach eingeht. Und klar
haben wir natürlich hier, wenn man sich die Evidenz anschaut, wir haben eine Übersichtsarbeit gehabt, das ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, als wenn man jetzt randomisiert kontrollierte Studien hat de facto. Davon sind nämlich de facto nur 2 davon, wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt auch wieder ein finanzieller Punkt, der damit reinspielt. Aber wir sehen ganz klar, dass auch im Jahr 2026 sich mehr mit diesem Thema Testosteron für Frauen beschäftigt wird. Und das ist ganz cool, dass das vom zeitlichen Ablauf her so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte vor, mittlerweile ist es glaube ich auch schon wieder 8 oder 9 Wochen her, eine Folge mit dem Professor Zitzmann, der viel über das Thema Männerhormone forscht, der mit die Pille für, er würde jetzt sagen so, nein, ich habe nicht die Pille für den, sondern die Injektionen für den Mann, aber was er theoretisch, wie die Pille ist für den Mann, die ja weniger Nebenwirkungen gehabt hätte als die für die Frau, aber trotzdem nicht zugelassen wurde und in dem Gremium nur Gynäkologinnen und Gynäkologen saßen. Auch spannend, musst du dir mal anhören, falls du es nicht gehört hast. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass wenn wir in die Pille Testosteron mit reintun würden, hätte die viel weniger Nebenwirkungen und wir könnten ein ganz großes Potenzial von diesen ganz typischen Nebenwirkungen, über die viele Frauen berichten, könnten wir damit in den Griff kriegen und könnten wir damit verbessern. Und das ist jetzt nicht in dieser Studie untersucht worden, sondern da geht es, wie gesagt, vor allen Dingen um das Thema Menopause, davor, während und danach. Aber am Ende ist das eine Studie mit 33 Arbeiten. Und das kombiniert mit eben Erfahrungsmedizin ist, glaube ich, am Ende das, was wir halt viel mehr brauchen.
Also die Studie, es gab ja schon eine Studie dazu, 2019, wo wirklich diese hypoaktive sexuelle Luststörung dafür, das ist eine Indikation für Testosteron und dafür dürfen wir auch Testosteron geben. Das ist sozusagen nicht in die Leitlinien aufgenommen, aber wir dürfen, also das ist der einzige.
Theoretisch darfst du ja alles, wenn der Patient es unterschreibt, off-label vom Prinzip.
Ne? Off-label ist alles. Na klar, off-label kann ich, aber es ist eine signifikante, wie du gesagt hast, Luststeigerung, Verbesserung der sexuellen Lust. Es kam nur einmal mehr im Monat dazu. Also das ist wirklich, dachte ich mir, das ist jetzt nicht so viel mehr. Und das sexuelle Verlangen ist besser geworden und der persönliche Leidensdruck, der gehört dazu. Also es ist so, dass du das Testosteron geben darfst, wenn die Frau sagt, ich leide darunter, dass ich weniger Lust habe. Dann darfst du es geben. Und lustigerweise, weil du sagst, zugelassen. Es gab mal ein Hormonpflaster, wusstest du das? Mhm. In Europa gab es ein Testosteronpflaster.
Ist in der Studie auch mal drin.
Cool. 2006. Richtig cool. Und es war aber so, dass das nur die Frauen bekommen haben, postmenopausal und die, die keine Gebärmutter mehr haben und auch keine Eierstöcke mehr. Für die durften. Und das war halt eine sehr kleine Studie. Es war auch dann vom Markt genommen worden, aber nicht, weil es nicht geholfen hat, sondern weil es zu wenig oft verschrieben worden ist. Mm. Also aus wirtschaftlichen Gründen. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, also am Ende spielt sowas natürlich viel mit rein, muss man sagen. Also Wirtschaft spielt halt bei ganz vielen Dingen mit rein. Deswegen habe ich eben auch so salopp gesagt, dass in diesem Gremium für die Pille für den Mann nur Gynäkologinnen oder Gynäkologen saßen. Und der Zitzmann hat ganz klar gesagt, dass das eigentlich eine mega gute Geschichte gewesen wäre. Und am Ende ist ganz simpel formuliert, ging es halt darum, Testosteron zu nehmen, um Testosteron reduzieren oder die Spermienproduktion einfach zu reduzieren im Körper. Mhm. Wirklich nur simpel formuliert, wenn man sich das im Detail angucken will, einfach die Folge anhören. Ich würde sagen, das ist das, wo wir jetzt wahrscheinlich noch mehr standardisierte Daten brauchen, weil du hast jetzt das Pflaster angesprochen, so genau bin ich ja eben gar nicht reingegangen, aber wir hatten in der Studie von 26 alle möglichen unterschiedlichen Applikationsformen von Gel, Pille, Pflaster und Co. Wir hatten aber auch unterschiedliche Testosteronformen. Wir hatten aber auch sowas wie DHEA mit da drin. Bei manchen wurde auch mit Tribulus terrestris gearbeitet. Also mit ganz vielen verschiedenen Formen. Und deswegen auch sehr schwierig, das jetzt. Deswegen ist das auch keine Meta-Analyse oder sowas, weil du das ja gar nicht mappen kannst, weil so viele unterschiedliche Dinge untersucht wurden. Es ist aber trotzdem spannend zu sehen, wo sich das hinentwickelt. Und ich glaube, das ist ja de facto, oder was heißt ich glaube, das ist ja nicht nur für Frauen so ein Tabuthema Testo, sondern es ist ja auch für Männer ein totales Tabuthema heutzutage immer noch. Ich glaube trotzdem, die Ängste dahinter sind andere. Am Ende ist das Ergebnis natürlich das gleiche. Es ist total verrufen und keiner macht es irgendwie, weil alle Angst davor haben. Aber ich verstehe ehrlicherweise gar nicht, warum, weil am Ende, du kannst es halt ja auch wieder absetzen und am Ende, also wir werfen mit anderen Medikamenten und Co., die irgendwelche Stoffwechselwege blockieren im Körper um uns, teilweise verschreiben die wie Gummibärchen und bei Hormonen sind wir so restriktiv, dabei ist es ja simpel, man misst, guckt, ob jemand in einem Mangel ist, gut, man sollte vielleicht bei Frauen, die einen Zyklus haben, am richtigen Tag messen, so, ja, anderes Thema, und dann füllt man auf und dann misst man wieder und guckt, also es ist ja nicht so komplex eigentlich, oder?
Überhaupt nicht. Und weil du das ansprichst, dass verschiedene Applikationsformen, auch da dürfen wir spielen. Du, ich gebe das Testosteron auch vaginal. Wenn die keine sexuelle Lust haben, wir wissen, es gibt Androgenrezeptoren in vaginalen, im Vestibulumbereich. Die Klitoris hat Androgenrezeptoren. Wir wissen das. Und warum soll man denn dann nicht die füttern, wenn da jetzt eine sexuelle Unlust da ist und ich habe eine lipophile, also ich lasse das selber herstellen von der Apotheke, eine lipophile Creme, die passt auch da unten rum rein, also ohne Alkohol. Und dann gehen mir die ab durch die Decke und sind happy. Also wir brauchen es eigentlich, wir müssen eigentlich nur drüber nachdenken, wo haben wir was, messen, gucken, hören, was spricht die Frau zu mir und dann eben so applizieren, wie sie es braucht. Und dann hast du das ausgeglichen, was ihr fehlt und dann funktioniert das.
Ich muss gerade lachen innerlich, weil, also ich glaube, wenn wir mal wieder einen Trailer zu einer Podcast-Folge machen wollen würden, dann ist das auf jeden Fall die beste Folge. Du hast zwischendurch so, wenn wir jetzt ein Fernsehsender wären, dann würde ich jetzt so Sachen zusammenschneiden, die nicht zusammengehören. Du hast irgendwann mal eben gesagt, ja, da bin ich wie eine Heilerin. Jetzt hast du gerade gesagt, die Frauen gehen ab wie ein Zäpfchen. Ich glaube, man kann da wunderbar so Sachen zusammenschneiden. Am Ende ist es aber, glaube ich, genau das, was ja auch das Relevante ist, dass man out of the box denkt, einen Schritt weiter geht und das muss man sagen, ist ja vor allem dieser spannende Kontext mit dem Urologischen eigentlich, finde ich, dahinter. Weil das macht ja ein völlig neues Feld eigentlich am Ende des Tages auf. Auch wenn du rein anatomisch trotzdem in demselben Bereich oder in einem ähnlichen Bereich arbeitest. Die Urologie ist ja vielleicht noch ein bisschen weiter gefasst, wenn man so Richtung Nieren und Becken und Co. hochgeht. Trotzdem am Ende des Tages ist das ja ein sehr synergistisches Feld. So, und das auch so, um den Anfang nochmal mit reinzunehmen, die meisten denken immer noch, das ist irgendwie so der Facharzt, das Pendant zum Gynäkologen für den Mann. Ist ja kein Androloge, so der Gynäkologe, der Urologe. Trotzdem, und ich meine, wir haben jetzt eigentlich über ein Männerhormon geredet, Testosteron, was ja irgendwo ehrlicherweise auch ein dominantes Frauenhormon ist, was die wenigsten wissen. Das mit einem urologischen Kontext für das Thema Gesundheit, sexuelle Lust, was ja dann irgendwie auch doch wieder was mit dem Gynnen zu tun hat. Und da merkt man, dieser Kreis schließt sich irgendwo. Und am Ende des Tages ist es total spannend zu sehen, weil das ist ja, worüber wir gerade reden, hat ja mit dem kassenärztlichen Arbeiten der Urologie eigentlich zero zu tun.
Exakt.
Ein wichtiges Thema und vielleicht noch ein Thema für mich ganz zum Ende. Wir sind jetzt von Hormonen zu Hormonen, von Estriol über Estrogen bzw. Estradiol zu Progesteron zu Testosteron gekommen. Wenn wir bei dieser Patientin vom Anfang bleiben, dieser 61-Jährigen, die muss jetzt, die kann von mir aus auch Osteoporose haben oder nicht, die hat jetzt vaginale Trockenheit. Was kann man noch machen? Ich kann ja nicht nur mit Hormonen arbeiten, sondern ich kann ja auch mit anderen Dingen arbeiten. Du hast gerade eben irgendwann am Anfang mal in der Mitte über den Inkontinenzkongress, glaube ich, geredet und hast da mal das.
Kontinenzkongress.
Wobei er sich ja auch mit Inkontinenz beschäftigt, das ist ja nicht, aber ja. Du hast da das Wort Laser mal in den Mund genommen und das ist bei dir auf der Homepage auch ganz groß. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gar nicht beschäftige. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit reinholen. Was macht ein Laser da? Also mir ist schon klar, was er macht, aber vielleicht erklärst du es trotzdem kurz. Und in welcher Indikation spielt es auch eine Rolle? Mhm.
Also es gibt zwei zugelassene Laser für die Indikation jetzt vaginal zu lasern. Und die Indikation vaginal zu lasern ist ja, das haben wir schon gesprochen, die vaginale Trockenheit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die Atrophie. Aber auch, und da spielen jetzt die zwei Laser eine Rolle, der CO2-Laser, der wirkt auch so mikroablativ und der zerstört so ganz fein die äußere Schleimhautstruktur, um dann die Lichtfasern und die Wärme ganz tief ins Gewebe rein zu katapultieren. Und dann kann von den tiefen Schichten eine neue Kollagensynthese und neue Bildung von elastischen Fasern stattfinden. Das heißt, es regeneriert sich richtig straff von innen heraus. Und das kann sogar so weit führen, dass wir so eine Stressinkontinenz ersten Grades damit therapieren können oder Belastungsinkontinenz, ne? Beim Husten, Niesen, Treppensteigen oder Joggen. Die Frauen, die stellen sich meistens vor, sportliche Frauen, ich möchte eigentlich meinen Sport weitermachen und wenn ich jogge, dann verliere ich immer und dann gehe ich nicht mehr joggen oder verliere die Lust und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und wenn wir da am Anfang mit dem CO2 lasern, kann man das wirklich wieder reversibel machen. Das finde ich so schön. Das schafft der Erbium-Jag-Laser nicht. Der Erbium-Jag ist auch zugelassen, ist aber eben nicht ganz so tief in die Schichten hineindringend, sondern und verletzt die Schleimhautschicht nicht. Das heißt, du hast weniger Ausfallszeiten, wobei mit dem CO2-Laser, ich habe einen CO2-Laser, ich würde sagen, ja, das tut einen Tag weh, vielleicht auch so ein bisschen eine Blutung, aber du hast kaum Ausfluss hinterher, du hast kaum, also 2-3 Tage später bist du wieder regeneriert, finde ich. Und die Wirkung merkst du dann erst so nach einem halben Jahr, also du machst das 3-mal hintereinander, in Abständen die ersten 2 von 6 Wochen und dann auch so von 10-12 Wochen zum 3. Mal und dann erst so nach 4-6 Monaten merkst du auch dann die regenerative Phase. Und davor, deswegen gebe ich dann auch immer Estriol mit begleitend dazu. Und dann hält das Ganze für ungefähr ein Jahr und dann frischst du das immer wieder auf. Und die Studien, die es dazu gab, die waren, also früher gab es Studien, da waren 80-90%ige Zufriedenheit der Frauen, es war super und so weiter. Und heute, es gibt jetzt aktuelle Studien und die muss ich sagen, die frustrieren mich zutiefst, weil es gibt mehrere randomisierte Studien und es gibt eigentlich keinen Mehrwert zum Estriol. Und das ist für mich so ein bisschen deprimierend, weil was ist denn dann die Indikation für einen Laser? Und ich sehe, also du kannst mit dem Estriol, mit dem Würfel, die eigentlich das Gleiche erzielen wie mit dem Laser.
Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe dir am Anfang gesagt, im Vorgespräch, ich bin sehr direkt manchmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit dir nicht eine Stunde schon geredet hätte und du hättest jetzt diese Sätze über den Laser, die du gesagt hast, gesagt, würde jetzt in meinem Kopf aufkommen, das ist ganz großer Bullshit.
Danke.
Also,
danke.
Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob du dich jetzt mega angegriffen fühlst. Nein. Oder denkst, oh Gott, der hat gar keine Ahnung. Aber das, auch was du gerade erklärt hast mit, ja, also um es simpel zu formulieren, du machst das Gewebe kaputt, damit es sich wieder neu und besser, stärker aufbaut. Also ähnlich wie Krafttraining. Ich zerstöre einen Muskel und baue den Muskel einfach stärker auf. Oder, keine Ahnung, ich kratze mir an der Haut. Oder es wird ja tatsächlich im Gesicht, wird das ja auch aufgemacht, so, ne? Also diese ganzen Needling-Geschichten und Co. Du machst was kaputt, damit es stärker wieder aufgebaut wird. Das klingt nach ganz großem Shishi-Heilpraktiker-Bullshit. Ohne jetzt Heilpraktiker schlecht machen zu wollen, aber man versteht dann, was ich meine. Und ich frage mich, wir haben jetzt so viel über dieses Estriol-Thema gerade eben geredet und du hast jetzt gerade eigentlich meine Frage schon beantwortet. Also warum mache ich dann diesen Laser? Ist das kostet ja Geld, das macht Sachen kaputt. Also wo ist der Vorteil? Warum machst du das dann?
Also ich liebe den Laser, deswegen habe ich ihn auch. Weil du musst nicht dran denken, jeden Tag zu schmieren. Das ist das Erste. Mhm. Also wirklich, die Frauen, wenn die 2-3 Tage nicht geschmiert haben, kommen die wieder in die Atrophie. Das heißt, du musst dranbleiben. Immer, immer, immer. Das kostet auch Geld. Mhm. Na, also du musst dir die Zäpfchen kaufen, du musst die Creme, gut, das ist nicht hier zu teuer. Viele Frauen wollen viele Frauen gönnen sich das. Ich habe so leider das Problem, die Frauen lassen sich lasern überall. Also im Gesicht und wo auch immer, Hals, Dekolleté, Hände. Aber wenn es um den Schambereich geht, vaginal, da haben die Angst, da haben die tut das weh, da haben die Schamgefühl, dann kostet das Geld.
Aber Timo, tut es,
das
tut
kostet
es weh?
Geld. Nee,
Das, nur danach. Also,
du kriegst eine Betäubungscreme und im äußeren Genital zieht das. Ja.
Okay.
Na, weil du
aber ist eine gynäkologische Untersuchung ist ja auch nicht ganz, ne?
Ja, du applizierst ja Impulse drauf, ne? Und innen drinnen in der Scheide merkst du das gar nicht. Mhm. Je weiter du dann rauskommst aus dem vaginalen Bereich, in den Introitus, da fängt es dann an, die Nervenfasern, die wir da haben, ein bisschen zu schmerzen und außenrum auch. Aber ich möchte natürlich die Klitoris mit behandeln. Mhm. Und wir haben einen Verlust der Fettpolster, der Schamlippen soll man nicht sagen, der Vulvalippen. Mhm. Ja, und die werden auch revitalisiert. Das heißt, da tut sich was. Und wenn wir kein Blut in unserem äußeren Genitale haben, ja, wie wollen wir denn in die sexuelle Lust kommen? Weißt du, die reden von Testosteron und sonst was. Ja, aber wenn da unten nicht genug revitalisiertes Gewebe ist, dann werden wir nie in die Lust kommen. Mit jedem Testosteron nicht.
Was kostet ein Laser? Also nicht der Laser, sondern was kostet die Behandlung?
Zwischen 380 bis 500 Euro
einmal.
Und du brauchst eben dreimal, ja.
Also so irgendwas um die 1000, 1500 ja. Euro. Mhm. Was kostet vergleichsweise Estriol für einen Monat? Ein Fuffi oder sowas?
Ach Quatsch. Die Creme kostet, glaube ich, 14 Euro, so eine große Tube, und da kommst
also
du ewig
aus. Deutlich günstiger. Mhm. Das heißt, realistisch reden wir über einen deutlichen Preisunterschied von irgendwie so dem Zehnfachen oder so. Aber ich frage mich gerade, und das jetzt ganz, und da werden sich jetzt ganz viele Menschen angegriffen fühlen, was ich jetzt sage, ist das ein Tool, was man einsetzt, um die Dummheit der Menschen auszugleichen so ein bisschen? Also ich will jetzt nicht sagen, jeder ist dumm, aber am Ende realistisch, wenn ich mir überlege, ich kann für 140 Euro im Jahr fast das Gleiche machen, wenn ich konsequent creme und ich nehme mich dann nicht aus. Ich vergesse meine Supplemente auch manchmal zwischendurch, einfach weil ich halt ein Mensch bin. In dem Konsens bin ich halt auch dumm, so, ja. Und die Frage, ich laser, dann habe ich das Problem nicht, dass ich es jeden Tag machen muss. Vielleicht sitzt auch jemand und sagt so, hey, Geld spielt für mich keine Rolle. Ich habe halt gar keinen Bock, jeden Tag irgendwas zu cremen. Dann mache ich den Laser. Aber ich würde damit so ein bisschen die Dummheit ausgleichen, dass man einfach Mensch ist und vergisst, Sachen zu nehmen. Weil einen anderen Vorteil habe ich dann doch nicht, oder?
Genau. Aber das frustriert mich ein bisschen, weil meine Erfahrung ist eine andere. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass die Frau durch den Laser einfach, die ist happy. Also auch, kennst du das Lost-Penis-Syndrom?
Also ich kenne es nur, weil ich es bei dir gelesen habe, in der Vorbereitung, als wir uns angeguckt haben, alles.
Zum Beispiel?
Wir haben gedacht so, gibt es das wirklich? Zuerst, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir reden doch über Frauen, wieso, ne?
Das ist junge Frauen, die oder ältere, je älter wir schwanger sind und gebären, desto, naja, nicht mehr so günstig ist unser Gewebe, unser Bindegewebe, ne? Und wenn wir dann, oder auch, aber auch junge Frauen, ne, wenn wir geboren haben, dann ist ja das eine maximale Belastung. Der innere Beckenboden, also dieser Musculus levator ani, der muss sich auf das 2,5-3-fache dehnen, um das den Kopfumfang von, was weiß ich, 37, 38 rauszuquetschen. Und dann ist der oft sehr gedehnt. Nicht nur jetzt der Beckenboden, sondern eben auch dann der vaginale Schlauch. Und das kann sich oft sehr schlecht zurückbilden. Und dann, das ist, der Lost-Penis-Syndrom ist kein offizieller medizinischer Begriff, aber wir sprechen davon, weil der Penis sich verloren fühlt in der Vagina, weil die Frau das nicht mehr spüren kann, weil...
Das für den Mann bestimmt auch nicht
so. Für den Mann auch nicht. Ja. So, und darauf wollte ich jetzt hinaus, weil der Laser revitalisiert das Bindegewebe nach der Schwangerschaft. Mhm. Also es ist nichts nur für postmenopausal, sondern die wird wieder straff, die Frau. Und eine postmenopausale Frau wird wieder elastischer. Und das ist halt etwas, das kann nur der Laser machen. Mhm. Und ich habe oft Pärchen und dann ist mir mal ein Mann um den Hals gefallen und hat gesagt, ich muss jetzt mal drücken, weil sie haben mir meine Frau wieder gegeben und das macht jetzt wieder so viel Spaß. Ey, das ist schön.
Ja, klar. Na,
also wir sprechen hier von diesen Tabuthemen und keiner spricht darüber. Aber das sind wichtige Themen, weil ich glaube, es gibt viele da draußen, denen so geht. Und es gibt dafür Hilfe und man muss es einfach nur wissen. Und das kann nur der Laser, finde ich. Also diese Art zu revitalisieren, egal ob wir zu weit sind oder eben zu eng oder zu straff oder zu wenig Gewebe haben, der gleicht das aus. Das
ja.
ist schön.
Du, ich kenne mich damit gar nicht aus, ne? Aber genau das ist ja dieser Take, den ich ja auch haben will, dieser Schritt über den wissenschaftlichen Tellerrand hinaus, weil ist ja jetzt auch die Frage, die wissenschaftlichen Daten sind ja jetzt wahrscheinlich nicht, dafür kenne ich sie jetzt aber nicht an Lost Penis Syndrom und weiß ich nicht was gemacht. Und am Ende des Tages, wenn du diese Erfahrung trotzdem hast, dann kann man dem ja nicht abreden. Also dann ist das ja de facto so. Selbst wenn, ne, und ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber selbst wenn vieles davon Placebo wäre, weil die Frau gibt 1500 Euro aus und hat das Gefühl, sie macht richtig viel für sich und ist dadurch entspannter oder, ne, weiß ich nicht. Also selbst wenn das dazu beiträgt, dass es besser wird, dann hat es ja trotzdem eine Relevanz. Man muss ja keine 1500 Euro rausgeben. Man kann es ja machen, wenn man möchte oder ob man es möchte oder nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, auch zu vermitteln und eben zu sagen so, hey, um jemandem zu helfen, mit Menschen zu arbeiten oder um über Gesundheit zu reden, ja, es braucht Evidenz, aber ohne Erfahrung bringt das halt auch nichts, weil du kannst halt dich nicht nur auf wissenschaftliche Daten und auf Studien beziehen, weil die sind ja immer in einem ganz schmalen Setting gemacht. Und das Setting, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, ist ja zum Beispiel wieder ein völlig anderes und vielleicht eine andere Indikationsstellung für das gleiche Tool, nämlich für den Laser in dem Konsens. Und du, wenn du damit gute Erfahrung hast, dann will ich dem gar nicht abreden. Ich frage mich halt einfach dann immer nur, was kann wer sich leisten, was kann wer sich nicht leisten, aber Hand aufs Herz, also wenn du vernünftige Medizin machen willst, und da bin ich der Erste, also bei uns hat ein Termin in der Praxis da keine Chance, dass du das für unter 400-500 Euro machst, das ist unmöglich. Weil wie willst du das, also das ist ja, das funktioniert ja nicht in der Praxis am Ende des Tages. Und ja, jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, ja, aber ich kann auch einfach zum Hausarzt gehen. Ja, kannst du machen. Wenn du in 6 Minuten dann der Meinung bist, dass du dasselbe Ergebnis kriegst, ja, fein, so, dann go for it, mach das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es versteht. Also das bedeutet, wenn wir versuchen, so einen roten Faden durch das Thema zu ziehen. Wir haben am Anfang über die Symptome geredet, wir haben darüber geredet, wie relevant ist das Thema Estriol, vaginal verabreicht. Wir haben darüber geredet, wie Estradiol vielleicht eine Eskalationsstufe sein könnte für den Start, man dann aber wieder auf Estriol zurückgehen würde. Wir haben darüber geredet, wie Progesteron, um die Progesteronwerte zu erhöhen, eine Rolle spielt, aber auch den Schlaf optimieren kann. Du hast erklärt, wie du es oral, wie du es vaginal, rektal, wann du es wie machst, ob du es vielleicht sogar aufteilst. Und dann haben wir über das Testosteron geredet und ich denke, das ist was, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch über 20 verschiedene Patientenbeispiele im Detail reden. Aber irgendwann wird es natürlich für die Leute auch viel, das mitzunehmen, aufzunehmen und zu verstehen. Und ich weiß ganz genau, was jetzt schon kommen wird. Weil das ist so eine typische Folge, wo super viel Wissen drin ist. Und jetzt gehen die Leute mit diesem Wissen zu ihrem Urologen, Gynäkologen, Hausarzt und die sagen so, das ist völliger Bullshit, weil die einfach gar keine Ahnung haben und es natürlich für die einfacher ist zu sagen, das ist Bullshit. Und da haben wir im Vorgespräch ja auch darüber geredet, dass das ein ganz großes Problem unserer Zeit heutzutage ist, dass jeder der Meinung ist, er würde sich mit allem auskennen, was de facto ja völliger Quatsch ist, geht ja gar nicht. Und dass wir einen großen Schritt weiter wären, wenn wir einfach mal zugeben würden, dass wir nicht alles wissen, aber dass wir vielleicht Menschen kennen, die genau diese Frage beantworten können oder man sich selber beliest. Und wir haben so ein bisschen über den Laser geredet. Ich habe verstanden, es ist eine Alternative zur Estriol-Creme für Ältere in der Menopause. Es ist eine teure Alternative, aber trotzdem eine, die erfahrungsmedizinisch vor allem auch nach der Schwangerschaft viel Sinn ergeben kann oder auch beim Lost-Penis-Syndrom, was mir völlig neu war. Gibt es irgendwas, wo du der Meinung bist, das fehlt, um diesen roten Faden da durchzuspinnen?
Nee, vielleicht noch, dass wir vaginal nicht nur das Estriol haben oder das Testosteron. Wir können auch DHEA reingeben, intravaginal. Also da gibt es auch so Kombinationen, die ich ganz gerne gebe, um den Beckenboden zu kräftigen, zu stärken. Na, Testosteron baut Muskulatur auf. DHEA ist ein Vorläuferhormon. Gibt sogar als Intrarosa oder Prasteron, ne? Als Zäpfchen. Das stärkt den Beckenboden nochmal mit. Gebe ich auch ganz gern, je nachdem, was eben das Problem ist. Aber sonst, glaube ich, haben wir alles. Progesteron zum Beispiel wirkt gar nicht auf, auf eine Stärkung oder so, ne? Wenn wir das vaginal geben, weil manche mich fragen, naja, wirkt das nicht auch positiv auf den Beckenboden? Nee. Und dann gab es eine Studie, dass Estradiol, kennst du die? Dass Estradiol die Harninkontinenz fördert. Kennst du?
Mhm.
Ja. Also würde ich jetzt auch nicht sehen, tatsächlich.
Also kann ich mir im Nachgang nochmal genau angucken. Mhm. Weiß jetzt nicht genau, bei welcher Studie. Kannst du mir ja nochmal schicken, gucke ich mir nochmal an. Wobei ich immer der Meinung bin, so Einzelstudien, ist die Frage ist halt immer, was sagt der gesamte Body am Ende der Studien. Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, gibt auch eine Studie, die zeigt Kreatin für zu Haarausfall, aber der Rest zeigt das halt nicht. Da könnte man im Detail natürlich nochmal reingehen. Vielleicht ganz kurz, um dieses DHEA-Thema nochmal ganz kurz in 2 Minuten aufzumachen. Du hast jetzt über vaginales DHEA geredet.
Mhm.
Wann gibst du vaginal und wann gibst du Kapseln?
Vaginal, um den Beckenboden zu stärken, also die Muskulatur zu kräftigen, als Zugabe zur Beckenbodenphysiotherapie oder Biofeedback Training oder auch diesen elektromagnetischen Stuhl, finde ich auch ganz toll, super.
Habe ich getestet beim Life Summit letztes Jahr, glaube ich, ja.
Ja, ganz toll, also finde ich klasse, habe ich auch überlegt, aber mittlerweile hat fast jeder diesen Stuhl.
Echt? Nicht, ich habe noch niemanden gesehen, der den hat.
Wahnsinn.
In deiner Bubble hat den jeder.
Im tiefsten Osten haben einige in meiner Umgebung jetzt so einen Stuhl. Dachte ich mir, gut, dass ich nicht auf den Zug aufgesprungen bin. Aber er ist gut. Mhm. Also er ist wirklich gut. Und oral gebe ich es zur Stressresilienz. Also wenn ich sehe, dass die erschöpft sind, also Burnout oder chronische Erschöpfung, mit dem Gewicht Probleme haben, weil durch Stress bedingt, Stressresilienz brauchen, ja, oder als Zugabe einfach der Hormonersatztherapie.
Mit was arbeitest du da? 10, 25, 50 Milligramm mit?
Für die Frau 10 Milligramm und für den Mann 25.
Blutwerte adaptiert oder ist das was, gibt ja auch viele Gynäkologen oder viele andere Ärztekollegen, die Progesteron einfach so geben, ohne zu messen, aber wie ist das beim DHEA? Misst du da und passt das dann an darauf und misst wieder nach oder?
Also ich messe, ich gebe aber den Frauen wirklich immer 10 Milligramm, nicht mehr, ist meine Erfahrung, braucht sie uns schießen, die in die Decke, ist nicht schlimm, wenn die jetzt einen erhöhten DHEA-Wert haben, dann haben die, also ist jetzt kein Drama. Aber der Mann, der braucht seine 25 Milligramm. 50 ist schon wieder fast zu viel. Das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Ich messe die nach, weil das ist ja auch eine Medikation oder eine Supplementierung, die ich gerne auch länger gebe. Und manchmal schießen die dann doch durch die Decke und dann reduziere ich das auf 5 Milligramm. Und nicht jede Frau mag DHEA auch. Das ist spannend. Viele sagen, ach, das ist so, das tut mir nicht gut.
Was berichten die dann?
Ja, ich bin so Haarwuchs, Pickelchen, Akne, Haarausfall tatsächlich. Da muss man auch das DHT dann anschauen, wie die das verstoffwechseln und so. Das ist jetzt so, machen wir wieder ein neues Fass auf, aber die sind nicht so die Liebhaber von den Androgenen. Da muss man halt dann kontrollieren.
Aber stärkere Reaktionen als aufs Testo?
Tatsächlich, ja.
Weil so klang
ja,
das jetzt.
Tatsächlich, ja. Ja.
Vielleicht, weil man es systemisch gibt und das andere ja eher über die Haut als Applikationsform, wobei das ja theoretisch schon auch irgendwo systemisch wirkt, das ist ja nicht, aber.
Aber ja, jetzt wo du so fragst, tatsächlich. Eher, ich habe viele Frauen, die lieben DHEA und aber Testosteron habe ich noch nie, doch vielleicht 1, 2, 3 Frauen, die kann ich an einer Hand abzählen, die sagen, das ist nicht meins.
Hm, okay.
Also spannend, ja, spannend.
Ja, du, ich glaube, Hormon ist sowieso ein sehr individuelles Thema. Da gibt es ja kein One-Fits-All. Klar, man startet mit irgendwas, aber auch das muss halt vielen bewusst sein. Das ist nicht so wie ein Rosuvastatin, wo man einfach irgendwie eine Standard, wobei auch da sollte man natürlich nachmessen, aber ist trotzdem was anderes, weil es halt viel individueller ist. Es gibt jetzt nicht so eine Situation, wo man beim Statin sagt, hey, du hast viel Stress, dann nimm doch mal bitte 20 Milligramm oder so. Aber klar, wenn du eine andere Lebensphase hast oder so oder erkältet bist, könnte man schon argumentieren und sagen, dass wenn man sehr lange auf Hormontherapien ist, dass man seine Dosierung anpasst, wenn man jemand ist, der da sehr sensitiv ist und auch sehr sensibel ist, auf Dinge zu reagieren. Und es dauert halt eine Zeit. Also du gehst nicht einmal zum Arzt, kriegst eine Dosierung und dann fertig, sondern es ist ja ein Ping-Pong. Manchmal dauert das Ping-Pong 6 Wochen, manchmal dauert das 6 Monate. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, mit was für einem Status man auch kommt. Ich glaube, das sollte den meisten bewusst sein, weswegen auch dieses Standardsystem das ja eigentlich nicht richtig hergibt. Wieder zu messen, was zu verändern. Wir sagen mal so, die meisten sagen irgendwie MMM mittlerweile. Messen, keine Ahnung, weil das Prinzip heißt eigentlich MIK. Messen, intervenieren, kontrollieren. So heißt es eigentlich. Keine Ahnung, warum MMM daraus wurde. Und das gibt das System ja eigentlich gar nicht her.
Ja.
Die meisten scheitern ja schon beim M. Die messen gar nicht, intervenieren manchmal, können es aber eigentlich gar nicht richtig intervenieren, weil sie auch wieder nicht kontrollieren. Also da ist dieses Prinzip irgendwie völlig fehlgeleitet, würde ich mal sagen. Nicole, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Schön, dass du da warst. Ich würde sagen, wir geben den Leuten die Möglichkeit, drunter zu schreiben, ob sie da nochmal an der einen oder anderen Stelle tiefer vielleicht rein wollen. Und ansonsten würde ich sagen, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Tabuthema, diese Urologie aus der Schmuddelecke vielleicht ein bisschen rausholen kannst, dass es ein Thema ist, das uns alle angeht, dass wir vielleicht auch darüber reden, dass die Frauen zum Arzt gehen und sagen, ja, ich habe ein Problem, ich verliere Urin beim Joggen, ich möchte aber joggen. Oder wenn die wirklich das fünfte Antibiotikum bekommen, dass sie wissen, okay, ich kann raus aus diesem Drama. Weil die suchen ja immer den Fehler bei sich. Die Frauen sind ja wirklich so, die sitzen im stillen Kämmerlein und denken, was habe ich falsch gemacht? Jetzt habe ich wieder Geschlechtsverkehr gehabt. Oh Gott, war vielleicht das schuld? Hätte ich vielleicht da oder dort? Und das ist schön, dass wir das jetzt rausholen aus dieser Ecke vielleicht. Und auch das Testosteron ein bisschen aus dem verstaubten Eckchen sauber machen und mal uns mehr damit beschäftigen.
Ja, mega. Vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.